Export Echo, der Podcast von Euler Hermes zu den Exportkreditgarantien des Bundes und Themen der internationalen Exportfinanzierung.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur heutigen Folge unseres Podcasts. Heute geht es um Flex & Cover. Mein Gast ist Steffi Schwankner. Sie ist Managerin Export Finance bei Windmöller und Hölschler. Herzlich willkommen, Steffi.
Vielen Dank, Frank.
Wir fangen mal an mit einer kurzen Erklärung. Was ist Flex & Cover? Flex & Cover wurde als Teil des Maßnahmenpakets der Bundesregierung für die Exportkreditgarantien im Januar 2025 ins Leben gerufen und im Wesentlichen erleichtert es den Umgang mit ausländischen Zulieferungen unter den Exportkreditgarantien. Wo der Bund bisher ja das System 49 plus kannte, also wo er in der Regel maximal 49% ausländische Zulieferungen in einer Transaktion für zulässig erklärte. Anders als bisher schaut Flex & Cover jetzt auf das Gesamtunternehmen und da auf den sogenannten German Footprint und ermöglicht dadurch eine deutliche Flexibilisierung bei ausländischen Zulieferungen. Aber auch bei der eigenen Produktion, was die jeweiligen Herkunftsländer angeht. Das ist eine Forderung, die von der Exportwirtschaft lange erhoben worden ist. Und mit Flex & Cover hat der Bund ein neues Instrument für genau diese Konstellation bereitgestellt. Ja, Steffi, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du bei uns bist. Vielleicht magst du als erstes mal etwas zu deiner Vita sagen. Was verbindet dich mit der Exportfinanzierung? Wie lange schon? Und was machst du eigentlich genau bei Windmöller und Hölscher?
Sehr gerne. Ich habe meinen beruflichen Werdegang klassisch mit einer Bankausbildung gestartet und bin dann nach verschiedenen Stationen in der Bank vor gut 10 Jahren in den Bereich Exportfinanzierung gekommen und habe da auch meine Leidenschaft für das Thema entdeckt. Ich bin jetzt seit circa 1,5 Jahren bei der Windmöller und Hölscher Gruppe und habe auch seit letztem Jahr die Ehre, Vorsitzende des Arbeitskreises Exportfinanzierung beim VDMA zu sein, das Thema da noch mehr vertiefen zu können. W&H, vielleicht kurz ein paar Worte zu Windmöller und Hölscher, abgekürzt W&H, ist ein mittelständischer Maschinenbauer in Nordrhein-Westfalen. Vor mittlerweile über 155 Jahren wurde W&H in Lengerich gegründet und hat dort auch immer noch seinen Hauptsitz mit der Unternehmenszentrale und circa 2.500 Angestellten. Und unser Geschäft teilt sich in 4 Geschäftsbereiche auf. Also zum einen stellen wir Maschinen her für den Bereich Folienextrusion, also Herstellung von Folien, für Druckmaschinen, Tief- und Flexodruck, Verarbeitungsmaschinen für Papier, auf denen man zum Beispiel Papiersäcke, Papiertüten herstellen kann. Und der 4. Bereich ist das Servicegeschäft für all diese Maschinen. Und mit einer Exportquote von über 90% spielt natürlich die Exportfinanzierung für uns eine wichtige Rolle, wichtiges Vertriebsinstrument. Und unser Geschäft befindet sich hauptsächlich im klassischen Small-Ticket-Bereich. Also wir arbeiten in der Regel mit Auftragsgrößen zwischen 1,5 und gut 10 Millionen Euro. Und ich bin heute hier, weil wir eben auch schon einen Antrag für Flex & Cover gestellt haben und freue mich, da ein bisschen was darüber erzählen zu können.
Ja, super. Vielen Dank, dass du dabei bist und du bringst ja eine wirklich breite Erfahrung mit, nicht nur im Unternehmen, sondern, wie du eben schon gesagt hast, auch auf Verbandsebene engagierst du dich. Steffi, warum interessiert sich Windmöller und Hölscher für Flex & Cover? Was war eure Ausgangssituation, als ihr den Antrag auf Flex & Cover beim Bund gestellt habt?
Gerne. Dazu vielleicht noch kurz einen Schwenk. Windmöller und Hölscher hat unter anderem auch einen Produktionsstandort in Tschechien, eine Tochter, die dort als verlängerte Werkbank fungiert. Und so haben wir unter anderem in unserem Portfolio auch Maschinen mit tschechischem Warenursprung. Das sind vor allem Einstiegsmaschinen für Entwicklungsländer. Und trotz der hohen Wertschöpfung nach wie vor in Deutschland haben diese Maschinen eben einen tschechischen Ursprung. Und das hat in den letzten Jahren zu einem deutlich erhöhten Aufwand geführt, wenn wir für diese Maschinen eben auch eine Hermes-Deckung nutzen wollten. Also das heißt, kennen wahrscheinlich viele andere Exporteure auch, Detailkalkulation des Ursprungs auf Ebene der verbauten Teile. Wenn der Ursprung nicht höher als 50% liegt, müssen alle Aufträge risikounabhängig im Klima entschieden werden. Die genaue Wertschöpfung, wie viel Deutschland in der Maschine steckt, kann man häufig oder meistens erst nach Lieferung der Maschine feststellen und muss da wirklich auf Basis der Einzelteile kalkulieren. Das ist eben in jedem einzelnen Auftrag sehr viel Zusatzaufwand zu der Risikoprüfung, die ohnehin stattfindet. Und es schwingt auch immer eine gewisse Unsicherheit mit, ob man dann am Ende tatsächlich die Wertschöpfung erreicht, die auch dokumentiert ist in den Unterlagen. Und deswegen war für uns die Entscheidung da eigentlich sehr, sehr einfach, dass wir einmal vielleicht etwas mehr Aufwand haben als bei einem normalen Antrag und eben den Antrag für Flex and Cover stellen. Und dafür haben wir einfach 3 Jahre lang Planungssicherheit und deutlich weniger Aufwand bei allen Einzelaufträgen, die wir dann für diese Maschinen stellen.
Ja, vielen Dank. Also Bürokratieabbau, einfacheres Handling der Deckung bei den Exportkreditgarantien war für euch ein wesentliches Thema, haben wir gehört. Vielleicht gehen wir nochmal sozusagen auf den Ursprung. Wo kommt's her und wie seid ihr zu Flex and Cover gekommen? Grundsätzlich ist es ja ein Verfahren, was genau diese Schwierigkeit adressiert. Bisher hat der Bund immer auf die einzelne Transaktion geschaut und dort auch auf die ausländischen Zulieferungen. Das wird mit Flex and Cover einfacher. Auf der anderen Seite stellt der Bund natürlich jetzt auch am Anfang dieses Verfahrens eine ganze Reihe von Fragen. Durch die muss man ja auch erstmal durchkommen. Ihr seid diesen Weg schon gegangen, hab viele Fragen beantwortet. Wie war dieser Weg für euch? Hast du den Eindruck, das war es jedenfalls wert für die nächsten 3 Jahre?
Also die letzte Frage kann ich auf jeden Fall schon mal mit Ja beantworten. Das war es aus unserer Sicht auf jeden Fall wert. Hermes hat ja diese 7 Kriterien definiert, auf die wir dann entsprechend auch geantwortet haben, auf die wir eingegangen sind. Und ich bin der Meinung, dass man gerade als klassischer deutscher Mittelständler mit Herz und Zentrale in Deutschland diese Fragen auch sehr gut beantworten kann. Also in unserem Fall ist das zum Beispiel so, dass 2.500 der circa 3.500 Mitarbeiter weltweit eben in Deutschland angesiedelt sind. Die Kernkompetenzen wie Forschung und Entwicklung, Vertrieb, Projektmanagement, kaufmännische Tätigkeiten sind zum überwiegenden Teil hier in Deutschland. Das Management sitzt hier. Wir fertigen hier auch weiter Schlüsselkomponenten und Hightech-Maschinen. Und wie die meisten anderen Unternehmen auch, haben wir natürlich ein sehr hohes regionales und soziales Engagement und eigene Ausbildungsaktivitäten. Ich denke, das sind alles Informationen, auf die ein Unternehmen ohnehin stolz ist und die man vielleicht sowieso im Rahmen einer Unternehmenspräsentation oder verschiedenen internen Reportings ohnehin vorhält. Gerade in Bezug auf Hermes haben wir diese Informationen auch in der Vergangenheit ja schon häufig für Projektmemoranden zum Beispiel verwendet. Also diese Themen, glaube ich, waren sehr einfach für uns zu beantworten, auch wenn es natürlich einmal einen Aufwand bedeutet, das zusammenzutragen. Es gibt darüber hinaus natürlich gerade, wenn es um den Blick in die Zukunft geht, immer wieder die Fragen, was kann oder will man hier präsentieren? Es ist ja so, jedes Unternehmen hat seine Pläne für die nächsten Jahre. Aber es sind ja eben Pläne, die sind immer mit Unsicherheit behaftet. Was davon tatsächlich wie umgesetzt wird, hängt am Ende ja immer von wirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen ab. Und da ist es ja natürlich oft schwierig, hier vor allem im Detail zu beschreiben, wo sich Mitarbeiterzahlen hin entwickeln oder Sourcing-Strategien. Aber ich hatte das Gespräch auch sehr konstruktiv und sehr interessiert wahrgenommen. Und somit war das eigentlich auch am Ende einfacher als anfangs befürchtet.
Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Du hast schon ganz viele der Kriterien genannt, die den Bund besonders interessieren beim Thema German Footprint, angefangen von Forschung und Entwicklung über natürlich den Sitz und die Steuerpflicht in Deutschland, Investitionstätigkeit, Ausbildung, Beschäftigte natürlich. Bei vielen dieser Kennzahlen, die es ja im Wesentlichen sind, ist auch ein Blick nach vorne gefordert. Kannst du darüber noch ein bisschen was sagen? Nach hinten kann wahrscheinlich jedes Unternehmen gut gucken. Nach vorne ist ja manchmal schwieriger. Glaskugel hat ja nicht jeder immer auf dem Schreibtisch stehen. Wie schwierig war das für euch, nach vorne zu schauen und solche Fragen zu beantworten?
Also grundsätzlich macht jedes Unternehmen, denke ich, für sich natürlich intern einen Plan, wo man denkt, sich hinzuentwickeln. Den braucht man auch, um Ziele vor Augen zu haben. Allerdings ist es natürlich was anderes, ob es sich um eine interne Strategie handelt oder dann um konkrete Zahlen, die man dann vor dem Bund präsentiert. Von dem her war die Schwierigkeit weniger, diese Informationen zusammenzutragen, weil die gibt's im Rahmen einer Unternehmensstrategie. Allerdings ist natürlich die Frage, inwiefern man hier im Rahmen so einer Präsentation ins Detail gehen kann oder auch möchte. In unserem Fall hat die Präsentation unser CFO gehalten, hat da, glaube ich, einen ganz guten Blick gegeben, womit wir rechnen in der Zukunft, wovon wir ausgehen, wo sich W&H hinentwickeln wird, aber auch einen Blick darauf, was die Stellschrauben oder die Kernfaktoren sind, von denen diese Entwicklung auch abhängt, so dass man ja heute nicht sagen kann, wo wir dann tatsächlich in 5 Jahren stehen, aber eben diese Parameter, die diesen Annahmen zugrunde liegen, auch ein bisschen beschreibt. Dafür ist, glaube ich, auch so ein persönliches Gespräch sehr, sehr hilfreich. Wenn man sowas nur in Schrift und eine Präsentation packen müsste, wäre das, glaube ich, schwieriger. Also von dem her war das Format mit dem Termin, denke ich, sehr gut, um über solche Themen dann sprechen zu können.
Ja, danke dir. Jetzt gibt's ja auch Stimmen, die sagen, wäre es nicht auch schön, wenn alle Kriterien sozusagen in einem großen Excel-Spreadsheet abgetragen wären und man ganz genau wüsste, wie viel Auszubildende brauche ich eigentlich oder wie viel Forschung und Entwicklungsinvestitionen muss ich eigentlich im letzten Jahr getätigt haben. Du hast gerade von diesem Gespräch berichtet, wie das bei euch abgelaufen ist. Wie ist dein Blick da drauf? Lieber eine Gesamtschau des Unternehmens oder lieber Verlässlichkeit in jedem Einzelkriterium auf die Gefahr hin, dass man dann vielleicht auch mal ein Kriterium nicht trifft?
Also ich denke, dass genau diese Gesamtschau auch der Vorteil ist für die deutschen Unternehmen. Denn was du gerade gesagt hast, es kann natürlich mal sein, dass man das ein oder andere Kriterium rein aus Sicht der nackten Zahlen nicht erfüllen würde. Dafür gibt es aber häufig auch einen Grund oder einen Hintergrund, weshalb man es nicht erfüllt. Und wenn man nur eine Excel-Liste abgeben müsste mit den nackten Zahlen, dann würden diese Hintergründe und Zusammenhänge häufig gar nicht auftauchen und hervorkommen. Wenn man das dann im Rahmen einer Präsentation oder auch ausführlicher in Schrift darstellen kann, dann ist es, glaube ich, auch sehr hilfreich für beide Seiten. Zum einen mal für den Bund zu verstehen, weshalb die Kennzahlen so aussehen, wie sie aussehen. Und auf der anderen Seite auch für das Unternehmen, um sich selbst zu erklären und eben hier vermeintliche Antworten oder Kriterien, die man vermeintlich nicht erfüllen kann, vielleicht über die entsprechenden Hintergründe und Argumentationen eben doch zum Positiven zu drehen.
Okay, danke Steffi. Kannst du noch mal sagen, was du denkst, wie sich das nachher auf deine tägliche Arbeit auswirkt?
Also ich erwarte mir von Flex & Cover jetzt dann in der Anwendung, in der Umsetzungsphase deutlich weniger Bürokratie, mehr Planungssicherheit, vor allem für unsere Maschinen aus Tschechien. Also das heißt konkret im Antragsverfahren keine zusätzlichen Erklärungen, keine zusätzliche Vorlage im Klima, nur aufgrund des Ursprungs. Nachlieferung, keine Nachkalkulation auf Einzelbasis der verbauten Teile. Also diese ganzen Zusatztätigkeiten, die jetzt wirklich sehr, sehr viel Zeit und Aufwand bedeutet haben. Und natürlich auch mehr Planungssicherheit, also dahingehend, ob denn am Ende tatsächlich so viele deutsche Teile in der Maschine verbaut sind, wie man es am Anfang angenommen hat und hier nicht Gefahr läuft, dass die Deckung nach der Nachkalkulation plötzlich in Frage steht oder nachentschieden werden muss. Und auf jeden Fall auch neue Geschäftsmöglichkeiten. Also für uns heißt das, dass wir zu diesen Maschinen in die Entwicklungsländer mit tschechischem Ursprung eben künftig auch noch kleines Zusatzequipment mit dazu packen können, gegebenenfalls, wenn das notwendig ist und wenn das für den Kunden auch den Mehrwert bedeutet, weil er ansonsten für dieses Equipment keine Finanzierung bekommen würde. Somit gibt es für uns wirklich auch nochmal neue Geschäftsmöglichkeiten. Wir können dem Kunden ein noch breiteres Portfolio anbieten. Und das hilft uns gerade in den Entwicklungsländern natürlich auch sehr.
Steffi, du hast uns ja erzählt, du bist auch Vorsitzende des AK Exportfinanzierung beim VDMA, also sozusagen für unseren Themenkreis hier auch ein bisschen Stimme der deutschen Maschinenbauer. Wenn du mal so in die internationale Szene guckst, da gibt es ja auch andere Exportkreditagenturen, die überlegen sich auch, gibt es andere Wege als die berühmten National Content Policies, wie man zu Cover kommen kann. Und einige haben sich da ja auch schon bewegt in den letzten Jahren. Wenn du also diesen neuen deutschen Ansatz Flex and Cover mit anderen Ansätzen im internationalen Vergleich dir anschaust, wie würdest du Flex and Cover da einwerten? Wo steht das deutsche Modell im Vergleich zu anderen?
Also aus eigener Erfahrung und auch viel diskutiert im Arbeitskreis kenne ich beispielsweise die Portfolio-Ansätze, die unter anderem ja auch ECAs in der Dachregion nutzen. Und im Vergleich dazu muss ich sagen, der Portfolioansatz bedeutet für den Exporteur weiter hohen bürokratischen Aufwand. Für die ECA auch, weil natürlich die Einzelbetrachtung des Ursprungs auf Einzeltransaktionsbasis, das muss zum einen der Exporteur vorbereiten, zum anderen muss die ECA prüfen. Man muss das Portfolio ständig überwachen. Es kommen dann offene Fragen, wie was passiert, wenn man jetzt aus den Kriterien herausfällt, weil man zum Beispiel während 1-2 Jahren eine ungleiche Verteilung des Geschäfts hat mit mehreren Maschinen, mit Auslandsanteilen und so weiter. Im Vergleich dazu ist das Flex and Cover Modell ein sehr großer Vorteil aus meiner Sicht. Zum einen, weil es wirklich den German Footprint des Gesamtunternehmens betrachtet und nicht nur des gedeckten Teils. Ein Beispiel von W&H heißt das zum Beispiel auch, unsere Maschinen mit tschechischem Ursprung sind vor allem Einsteigermaschinen und Maschinen für Entwicklungsländer. Deswegen haben wir bei Hermes gedecktem Geschäft, das ja speziell für diese Zielländer auch ein sehr häufig genutztes Instrument ist, einen höheren Anteil an ausländischen Ursprüngen, als wir es dann im Vergleich zum Gesamtumsatz des Unternehmens haben. Deswegen ist es eben aus meiner Sicht ein sehr, sehr großer Vorteil, zum einen aus Sicht des Aufwands und zum anderen auch, was wirklich die Zugänglichkeit dieses Instruments betrifft und die Planbarkeit für den Exporteur.
Ja, danke dir. Sicherlich ein Thema und ein Stück weit auch ein Problem, was auch andere deutsche Exporteure trifft. In Schwellenländern werden oftmals an Maschinen etwas niedrigere technische Standards zugunsten des Preises angelegt, was sehr verständlich ist, stellt aber deutsche Hersteller oft vor das Problem, wo kriege ich denn jetzt diese günstigeren und technisch etwas weniger komplexen Maschinen her? Ihr habt dafür eine sehr gute Lösung gefunden, die aber bisher natürlich auch mit erhöhtem Aufwand beim Thema Exportkreditgarantien jedenfalls aus Deutschland verbunden war. Genau darauf sollte Flex and Cover eigentlich einzahlen. Und das führt uns ja so ein bisschen zur Frage, was hat sich denn eigentlich verändert im Markt? Wie haben sich Sourcing-Strategien verändert? Wie haben sich Standort-Vor- und Nachteile ausgewirkt? Und wie verändert das Geschäftsmodell von deutschen Maschinenbauern? Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
Gerne. Ja, die Exportkreditgarantien haben ja letztes Jahr ihren 75. Geburtstag gefeiert. Und in diesen letzten 75 Jahren hat sich die deutsche Wirtschaft stark verändert. Dieses Merkmal oder Marketinginstrument Made in Germany, was ja damals so zum Synonym des Wirtschaftswunders wurde, spielt immer noch eine große Rolle. Made in Germany steht nach wie vor noch für hohe Technologie, hohen technologischen Fortschritt, hohe Qualität. Allerdings hat sich der Standort Deutschland von einem damals wirklich reinen Produktionsstandort Made in Germany ja wirklich gemeint im Sinne von hergestellt und geschaffen in Deutschland natürlich stark verändert. Also das Sourcing ist globaler geworden, Unternehmen sind internationaler geworden, es haben sich komplett neue Produkte entwickelt, gerade wenn man in den Dienstleistungssektor blickt und eine ganz neue Wettbewerbsstruktur ist entstanden. Und damit hat sich auch die Tätigkeit an den deutschen Standorten verändert. Also gerade hin zu stärkeren Schwerpunkt auf Dienstleistungen, technische Spezialitäten, strategische Tätigkeiten, Entwicklungstätigkeiten und reine Serienfertigung ist zumindest aus meiner Sicht in Deutschland kaum mehr konkurrenzfähig möglich. Und die deutschen Standorte haben natürlich mit vielen Herausforderungen zu kämpfen, angefangen vom Fachkräftemangel über die hohen Standort- und Personalkosten, bürokratischen Aufwand. Deswegen sind immer mehr Produktionsstandorte im Ausland oder auch Sourcing aus dem Ausland von einzelnen Teilen, Vorprodukten essentiell geworden, um die weiterhin wichtigen Arbeitsplätze in Deutschland auch zu sichern. Und aus meiner Sicht hat die Hermes-Deckung mit Flex and Cover hier wirklich, hat es hier wirklich geschafft, sich an diese neuen Bedingungen des Standorts anzupassen und einen wirklichen Paradigmenwechsel auch hingelegt.
Ja, vielen Dank. Hoffentlich haben wir damit einen kleinen Beitrag zur Lösung des Problems, was du gerade beschrieben hast, geliefert. Wenn du jetzt als Vertreterin eines der ersten Unternehmen, die überhaupt die Flex and Cover Zusage bekommen haben, einmal auf den Prozess schaust, was für einen Ratschlag würdest du anderen Unternehmen geben auf dem Weg zu Flex and Cover? Wie sollte man das am besten angehen? Wie soll man sich vorbereiten? Wie soll man zusammenarbeiten? Was ist der schnellste und beste Weg zu Flex and Cover?
Also natürlich hängt der Mehrwert des Produkts grundsätzlich von der individuellen Situation des Unternehmens ab. Aber aus meiner Sicht ist es am zielführendsten, am einfachsten, wenn man möglichst früh mit den Kundenberatern von Euler Hermes Kontakt aufnimmt. Die kennen ja meistens auch die Unternehmen. Man kann ja dann nochmal über die gemeinsamen Herausforderungen sprechen, die man entweder bei vergangenen Projekten hatte oder die man für die Zukunft sieht und so dann auch den Mehrwert feststellen und gemeinsam feststellen, ob es sich lohnt, diesen Antrag zu stellen oder nicht. Wenn es sich lohnt, dann war es zumindest in unserem Fall auch so, dass die Unterstützung durch das Euler Hermes Team sehr, sehr wertvoll für uns war, was die Vorbereitung der Unterlagen, der Präsentation betrifft. Auch Tipps dazu, was sind die Schwerpunkte in der Präsentation, worauf soll man besonderen Wert legen, was ist an dieser Stelle vielleicht nicht der Schwerpunkt. Das war für uns auch der ein oder andere Aha-Effekt, weil wir teilweise Schwerpunkte anders gesetzt hätten. Von dem her war das sehr, sehr hilfreich. Und es gibt einem als Exporteur auch so ein bisschen die Sicherheit, dass man das, was man davor bereitet und ja eben auch Arbeit hineinsteckt, dass das am Ende dann auch zielführend ist.
Klasse. Steffi, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke, sowohl in diesen neuen Zugangsweg Flex and Cover als auch eure persönliche Erfahrung damit. Ich finde, ihr seid quasi ein deutscher Exporteur par excellence, der sozusagen perfekt auch in dieses Konzept reinpasst. Euer German Footprint steht völlig außer Zweifel und es hat dann ja auch mit der Zusage sehr schnell geklappt. Danke für die Einblick und danke auch für die Tipps an andere Unternehmen. Und euch und dir wünsche ich viel Erfolg und weniger Bürokratie mit dem neuen Flex and Cover Pack. Dankeschön.
Vielen Dank, Frank, für die Einladung.
Das war der Podcast Export Echo von Euler Hermes. Weitere Informationen zu dem Gespräch in der Folge findest du hier in den Shownotes. Abonnier unseren Podcast und lass uns gerne eine Bewertung da.